Loslegen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich will euch ein bisschen entführen, eine kleine Rundreise machen durch die Welt, und zwar durch die Welt der Zensur. Wir werden ein paar Länder besprechen, also hier so sieht so grob die Reiseroute aus, die ich mir ausgedacht habe. Werden dann einen relativ großen Zwischenstopp in China machen, weil, also ihr werdet es dann noch sehen, also China ist einfach der quasi Weltmarktführer, was Zensur betrifft, und da muss man quasi wirklich anhalten in dem Land. Ja, wir wohnen in Europa, in Deutschland. Vor ungefähr 100 Jahren hat mein Mann so ein Manifest geschrieben mit dem Eröffnungssatz: Ein Gespenst geht um in Europa. Sein Gespenst, was umging, wovon er sprach, war das Gespenst des Kommunismus. Das Gespenst, was ich meine, ist eher das Gespenst der Zensur. Der eine oder andere wird das kennen unter dem Namen Zensur Sola. Aber Zensur Sola gibt es nicht mehr, sondern unser Gespenst sozusagen, wenn man das so bezeichnen will, heißt Censilia. Also wer das vielleicht mitbekommen hat, es gibt auf EU-Ebene die, jetzt muss ich nur aufpassen, weil ich habe mir auch schon sehr daran gewöhnt, selber Censilia zu sagen, dass ich erst mal überlegen muss, wie der wirkliche Name ist. Malmström ist also, kann mir jemand helfen? Cecilia, genau. Cecilia Malmström heißt sie. Also es ist eine Frau auf EU-Ebene, die will in der Form dort auch EU-weit Sperren einführen, quasi so eine Zensurinfrastruktur schaffen. Das erklärte Ziel, was man in allen Ländern in der Regel findet, ist Seiten mit dokumentiertem Kindesmissbrauch zu sperren. Also egal in welches Land man schaut, die initiale Begründung ist sehr, sehr oft Kindesmissbrauch, also unter dem landläufigen Namen Kinderpornografie, zu sperren. Und mit der Begründung werden dann diese DNS-Sperren eingeführt. Wenn man sich aber dann so diese Sperrlisten anschaut, einige von denen sind öffentlich geworden, europaweit, auch in Australien, anderen Ländern, muss man sich fragen, warum ist zum Beispiel eine Website wie The Pirate Bay auf einer Sperrliste gelandet? Oder warum ist ein Kinderarzt, warum sind Speditionen und andere Hersteller auf so Sperrlisten gelandet? Also man sieht ganz in der Regel in solcher Infrastruktur, dass das sehr schnell von den wirklich quasi sozusagen schlimmen Seiten wechseln kann auf beliebige Seiten, die hier auf Sperrlisten landen. Ja, wie funktioniert das? Ich habe oben schon geschrieben, DNS-Sperren. Das klingt erstmal relativ technisch. Ich will versuchen, das so technische Begriffe immer mal ein bisschen mit zu erläutern in meinem Vortrag. Also DNS, wem es nichts sagt, ist mehr oder weniger so das Telefonbuch des Internet. Das heißt, wenn jemand eine Webseite besuchen möchte, zum Beispiel sigint.ccc.de, dann weiß der Browser ja nicht, wie er auf diese Seite kommt. Das heißt, er muss irgendwie herausfinden, was für eine Nummer, eine sogenannte IP-Adresse dahin steht, und dann guckt er halt in so ein Telefonbuch rein und erfährt dann die Adresse. Und die Idee von diesen DNS-Sperren ist, mal bildlich gesprochen, die entsprechenden Seiten aus dem Telefonbuch rauszureißen beziehungsweise durch falsche Adresseinträge zu ersetzen. Wenn man dann ein bisschen rumguckt, wird man auch feststellen, dass sich so eine Sachen ganz einfach umgehen lassen. Es gibt so auf YouTube Videos, wo man auf Windows-Basis irgendwie in 30 Sekunden so eine Einträge ändern kann und dann wieder quasi mehr oder weniger freies Internet hat. In Norwegen, deswegen habe ich es hier extra mit erwähnt, ist es ganz schön, wenn ihr also so einen zensierten Internetanschluss habt und der Meinung seid, ihr möchtet gern irgendwie zensurfrei unterwegs sein, dann macht ihr eins, ruft beim Provider an und sagt dem Provider, ich hätte gern einen zensurfreien DNS-Server. Und dann wird das halt für euch geändert und dann war es das. Also vielleicht kann man sich das als Vorbild nehmen, wenn wirklich sowas eingeführt wird, aber wir wollen natürlich, dass sowas nicht passiert. Die strenge politische Diskussion findet natürlich auch auf verschiedenen anderen Ebenen statt. Das nächste Land, was ich hiermit ansprechen will, ist Großbritannien. Und eigentlich müsste man, wenn die Spiegelmeldung stimmt, die ungefähr eine Stunde alt ist, jetzt im Grunde genommen die ganzen Folien wegschmeißen und nur ein großes Win dahin schreiben, weil die neue Regierung in Großbritannien hat sich wohl angeblich geeinigt, sämtliche Überwachungsmaßnahmen über Bord zu werfen, und dazu gehört auch diese Netzsperren. Also angeblich, zumindest laut dieser Spiegelmeldung, die müsste jetzt auch noch relativ weit oben auf der Spiegelseite stehen, will Großbritannien die Netzsperren, die sie mal eingeführt haben, wieder deaktivieren. Inwieweit das stimmt, weiß nicht. Wie gesagt, die Nachricht ist erst eine Stunde alt. Müssen wir sehen. Ich will noch mal kurz was zu den Hintergründen der Sperren in Großbritannien sagen. Es gibt eine, in Großbritannien die sogenannte Internet Watch Foundation. Die wurde 1996 gegründet, weil man eben Kinderpornografie im Usenet gefunden hat. Also Usenet ist so eine Art, sind so Diskussionsbretter, schwarze Bretter, in denen man in der Regel textuelle Diskussionen führt. Also man kann das vergleichen so mit den Boards, also mit diesen Diskussionsboards, die man jetzt im, ich sag mal, im normalen Internet, im Web findet. Das war damals alles auf Textbasis, und aber man konnte da auch auf Dateibasis was tauschen. Die Idee da war, dass der Nutzer, wenn er jetzt irgendwelche Bilder findet, ruft er bei seinem Provider an, und über so eine Hotline haben die Provider sich untereinander halt kurz geschlossen, haben die Bilder dann gelöscht von dem Server, und dann war das vorbei. Ja, jetzt die Frage in die Runde: Wie viele von euch nutzen noch mal das Usenet? Mal so Hand hoch. Oh, doch viele. Mehr als ich dachte. Wie viel für textbasierte Inhalte war die Frage? Ja, doch fast alle, die auch nur das Usenet im Allgemeinen nutzen. Ja, nichtsdestotrotz, die Mehrheit der Leute hat die Hand unten behalten, und so ist es halt auch mit den normalen Nutzern passiert. Also das heißt, Usenet ist heutzutage ein eher weniger benutzter Dienst im Internet, würde ich mal sagen. Und deswegen hat man auch in Großbritannien ist man andere Wege gegangen, und British Telecom, die hat 2003 eine Software entwickelt, die nennt sich CleanFeed. Und die ist dann 2004 live gegangen, und sehr viele Provider in Großbritannien setzen auch heute dieses CleanFeed-System noch ein. Ja, wie sieht das CleanFeed-System aus? Ist ein sogenanntes hybrides System. Das heißt, es ist zweistufig aufgebaut. Auf der ersten Stufe gibt es wieder diese DNS-Sperren, die ich vorhin schon mal versucht habe, kurz zu erklären. Das heißt, es wird einfach geschaut, wenn ein Nutzer eine Seite ansurfen will, steht die Domain auf einer Sperrliste, ja oder nein? Wenn sie nicht auf einer Sperrliste steht, dann wird der Nutzer ganz normal auf die Seite geleitet und alles ist gut. Wenn die Seite aber auf einer Sperrliste steht, dann geht es in die zweite Ebene hinein, und es wird versucht, einen Vergleich der URLs zu machen. Und wenn die URL mit einer bestimmten Sperrseite übereinstimmt, dann bekommt der Nutzer halt eine Sperrseite präsentiert. Sollte das nicht der Fall sein, wird er wieder ganz normal an die Seite weitergeleitet. Das Günstige für den Provider in dem Fall ist es, dass die DNS-Sperre zunächst relativ easy und leicht einzurichten ist. Das Problem bei diesen DNS-Sperren ist natürlich grundsätzlich, dass man, wie man neudeutsch sagt, zu Overblocking neigt. Das heißt, man sperrt zu viel. Also stellt euch vor, ihr wollt ein bestimmtes YouTube-Video sperren und setzt halt YouTube auf eine Blocking-List. Das habt ihr relativ viel Overblocking sozusagen. Hier ist es so, dass bei diesem System hat man eben in der ersten Ebene diese DNS-Sperren, die relativ easy einzusetzen sind. Und erst Traffic, der wirklich genauer untersucht werden muss, wird dann auf einen zweiten Rechner weitergeleitet. Und ja, also wie gesagt, es ist günstig einzurichten und zu betreiben für den Betreiber. Und es sieht natürlich auch erstmal relativ präzise aus, und man kann sagen, es funktioniert alles ganz gut. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch so eine Software natürlich zu umgehen. Auf der einen Seite, der Provider, also wenn ich selbst irgendwelche Webseiten ins Internet stellen möchte, die unter Umständen auf einer Sperrliste landen, kann ich einfach gucken, wer greift so auf meine Seiten zu. In der Regel ist bekannt, welche Server der IWF gehören, und ich vergleiche einfach sozusagen, greift jetzt gerade ein IWF-Server auf meine Seiten zu oder greift ein normaler Internetnutzer zu. Sollte ein IWF-Server auf meine Seiten zugreifen, das passiert in der Regel zu Prüfzwecken, dann liefere ich dem einfach nette Kätzchenbilder aus, und der Beamte bei der IWF sagt, oh, hier ist ja gar kein komischer Content, also ist die Sperre nicht gerechtfertigt, und die Seite wird von der Sperrliste gestrichen. Das kann man natürlich alles noch verfeinern, aber das ist sozusagen die Grundvariante von Provider-Seite. Und wenn man so die offiziellen Zahlen sieht zu dem System, zu dem CleanFeed-System, ist zumindest anzunehmen, dass es diverse Provider auch in dieser Form machen, dass die halt gucken, kommen IWF-Leute auf die Seite, dann liefere ich denen halt normalen, harmlosen Content aus und der Rest der Nutzer kriegt halt irgendwie das, was er wirklich sehen will. Was dann weiter gemacht werden kann, also das habe ich hier oben ein bisschen übersprungen, den Punkt, es wird natürlich diese URL, wird nicht Buchstabe für Buchstabe verglichen, sondern in der Datenbank liegen einfach Prüfsummen. Da liegt halt, also die URL wird, über diese URL wird eine Prüfsumme gebildet und die landet in der Datenbank. Und nur die Prüfsummen werden effektiv verglichen. Wenn man aber die URL ändert, wenn man eben in dem Hostnamen mal einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben verwendet oder auch, ihr werdet es vielleicht kennen, wenn man ein Leerzeichen in so einer Website hat, steht dann immer ein Prozent 20 da. Und sowas kann man halt auch mit diversen anderen Sachen machen, so ein URL-Encoding. Dann wird die Prüfsumme natürlich anders und dann stimmt diese, also dann sagt die Software wieder, das ist ja eine neue, nicht gesperrte Seite, die kann angesurft werden. Also mit solchen Tricks kann man versuchen, das zu umgehen und ein eher technischer, also eine wirklich eher technische Sache ist sogenanntes Source Routing, dann sagt man einfach seinen Paketen, welchen Weg die gehen sollen. Und dann sage ich meinen Paketen einfach, dass die bitte nicht diesen Clean-Feed-Server betreten sollen, sondern sollen außen rum gehen und das geht auch. Wobei der letzte Punkt auch für einen Provider relativ einfach zu erkennen ist. Und das, also das ist eher eine Anomalie und es kann auch sein, dass diverse Provider sowas filtern. Aber es, ihr seht schon, es gibt hier verschiedene Wege, um so auch dieses System zu umgehen und unter Umständen wird es auch gemacht. Mein nächster Sprung führt jetzt erstmal übers Mittelmeer Richtung Tunesien. Tunesien, man wird es kaum glauben, ist ein Internetpionier in Afrika. Also da gibt es schon sehr, sehr lange Internet und Bill Gates hat das Land auch explizit mal gelobt, eben als das quasi Internetland in Afrika. Und ja, wie ich es hier schon geschrieben habe, es gab im Jahr 2000 die ersten Versuche, Zensur einzuführen und damals, also vor drei, vier, fünf Jahren, waren viele Länder noch sehr kreativ. Also hier Tunesien im Speziellen hat diese 404 Fehlerseiten gefälscht. Das heißt, wenn ihr auf eine bestimmte Seite gegangen seid, die war aber gesperrt, dann kam einfach eine Fehlermeldung zurück, diese Seite existiert nicht. Aber verschiedene Webserver liefern verschiedene Fehlerseiten auch aus. Also man kann unter Umständen anhand der Fehlerseite erkennen, welcher Webserver dahinter läuft. Hier war es aber so, dass sie immer so eine Standard-Fehlermeldung vom Microsoft-Webserver, dem IIS, ausgeliefert haben, obwohl man relativ einfach herausfinden konnte, dass dahinter eigentlich ein Linux-basierter Apache läuft. Und die haben also quasi, die Stoppseite, die man da gesehen hat, war eigentlich wirklich so eine 404-Seite. Was auch dort noch gemacht wurde in Tunesien und auch heute gemacht wird, ist Manipulation von E-Mails. Also dass dort E-Mails, die irgendwelche Inhalte haben, kommen nicht an. Also man schickt die los und erhält keine Fehlermeldung, aber der Gegenüber sagt, ich habe nie eine E-Mail erhalten. Und genauso ist es auch so, dass man selber eventuell E-Mails nie erhält und das Gegenüber erhält aber keine Fehlermeldung. Und die genauen Kriterien, warum E-Mails nicht ankommen und was so Filterworte sind, ist in Tunesien komplett unbekannt. Also man nimmt an, dass zum einen auf Empfängerbasis da eine Filterung stattfindet und zum anderen auch auf Basis von Schlüsselworten. Aber wie gesagt, hier ist man völlig im Reich der Vermutung. Es gab auch so andere ganz kreative Länder, die sowas gemacht haben. Also Kirgisistan fällt mir da ein. Die haben insbesondere die Webseiten von der politischen Opposition gesperrt. Und aber nicht so, dass man eine Fehlerseite erhielt, sondern wenn man eben diese Oppositionsseite angesurft hat, da hat man eine ganz normale Seite gesehen und da stand im übertragenen Sinne drauf, ja, die Regierungsarbeit ist toll und wir unterstützen die Arbeit der Regierung und bitte weiter so und wir sind alle ganz super, mehr oder weniger. Hat man die Seite aus dem Ausland besucht, da stand was ganz anderes drauf, also nahezu konträre Inhalte. Aber mittlerweile hat auch da das System einfach auf so eine andere Software gesetzt, die dann jetzt eine Sperrseite ausliefert. Aber das kann schon, also Sperren können auch zum Teil sehr, sehr subtil sein. Und auch, wenn wir gerade in dem Raum sind, Türkei ist ja relativ bekannt. Also Türkei sperrt auch, ich glaube, man schätzt ungefähr 6000 Seiten. So bekannt ist YouTube unter anderem. Und also die setzen auch so diese DNS-Sperren ein. Und Diese Sperre ist auch sehr erfolgreich. Wenn man nämlich sieht, wie, welche Seiten in der Türkei so abgerufen werden, gehört YouTube zur drittmeist abgerufenen Seite in der Türkei. Auch jetzt noch. Also man kann die auch jetzt noch abrufen. Und es gab da mal eine Pressekonferenz, wo der Premierminister darauf angesprochen wurde, wie das denn sein kann. YouTube ist gesperrt, aber es ist ja immerhin die drittmeist abgerufene Seite des Landes. Da hat er gesagt, naja, wissen Sie was, die Sperren kann man ganz einfach umgehen. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Und dann hat er seinen Rechner hoch. Und, also manchmal lohnt es sich halt, den Premierminister zu fragen, wie so eine Sperre umgeht. Und der sagt es dann halt. Ja, jetzt das nächste Land, also wir gehen jetzt so ein bisschen in den arabischen Raum, ist Bahrain. Und in also überhaupt in den ganzen arabischen Gebieten ist in der Regel Pornografie verboten. Also gehört zu den Inhalten, die, verboten sind. Und was dort auch relativ wichtig ist, man spricht in der Regel nicht über die Regierung, also über so die höchsten Regierungsorgane, in dem Falle in Bahrain über den Emir. Da hat ein Blogger nämlich beim Formel-1-Rennen ein paar Fotos gemacht, wie der Sohn vom Emir halt so eine Sektflasche aufgesäbelt hat, und der durfte dann 15 Tage in das Gefängnis gehen. Und ich komme dann noch später zum Jemen. Also im Jemen ganz speziell war es auch so, dass ein Journalist dort berichtet hat, in welche Schule die Kinder des Präsidenten gehen. Also er hatte zwei Töchter und die sind halt in eine gehobene Privatschule gegangen, aber es war jetzt nichts Ungewöhnliches. Und da war es halt auch so, dass diese Person von unbekannten Personen entführt wurde und in der Wüste mit Fingern gebrochen, eingetretenen Brustkorb und so weiter dann aus dem Auto geworfen wurde. Und also was ich sehr interessant und erstaunlich für mich fand, ich habe mit dieser Person im Jemen dann eine Podiumsdiskussion gemacht, und er hat da in einem enormen Ausmaß über die Regierung gelästert. Also so habe ich es in Deutschland kaum noch nie wirklich erlebt, wie der da abgezogen hat. Und ich wurde irgendwie immer kleiner und dachte, naja, jetzt jeden Moment kommt hier die Nationalgarde rein und mal gucken, wann du wieder aufwachst. Und aber das ist halt, also die Kritik an der Regierung ist völlig legitim. Also man kann sozusagen da drüber ablästern, das ist kein Problem. Man darf halt nur bestimmte Sachen einfach nicht berichten. Und das ist halt in den arabischen Ländern also sehr diffizil, welche Sachen man berichten darf und welche nicht. Also wie gesagt, Berichte über Kinder, ganz böse, aber extremstes Ablästern ist völlig okay. Ja, und in Bahrain gab es 2009 dann auch ein richtiges Gesetz, ein Dekret zum Säubern des Netzes von Elementen gegen seine Kultur. Und das Gute in Bahrain ist, man braucht keinen Adblocker, weil das besorgt in dem Fall die Regierung für einen. Also das heißt, neben schiitischen Seiten wird halt Werbung geblockt. Köche haben ein bisschen Pech, weil auch Kochblogs sind auf dieser Sperrliste mit vorhanden. Und was man annimmt, warum das der Fall ist, ist einfach, die kaufen halt Filtersoftware von Herstellern und sagen, sperr einfach alles oder sperr dies und jenes. Und die sind einfach überfordert mit dem System. Also das ist eher ein Zufall als wirklich Absicht. Und hier ist mal so ein Beispiel für so eine Blogging-Seite. Also so sieht das dann aus. Das ist relativ, eher in Bahrain zumindest relativ unspektakulär. Schöner ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist eine Seite von dem Provider Du, DU heißt der. Und also diese Figur kennt vielleicht der eine oder andere, der sich so ein bisschen mit Comics auseinandersetzt. Das ist in den Emiraten ganz, ganz bekannt. Das hat so einen Bekanntheitsgrad wie die Simpsons hier in der westlichen Welt, würde ich sagen. Und also das soll so eine Großmutter darstellen, die halt gerne bestimmten Tee trinkt. Also das ist eine Teekanne, die sie in der Hand hält. Und also diese Figur kennt in den Emiraten eigentlich jeder. Ja, und man wird halt darauf hingewiesen, dass man bitte diese Webseite nicht besuchen soll. Die ist halt nicht erreichbar in den Emiraten. Und ja, also das ist, mehr passiert dann auch nicht. Also man kriegt dann keine Strafe in irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube, ich hatte da Flickr einfach aufgerufen. Ich glaube, die Sperrseite hatte ich gesehen, als ich Flickr irgendwie anschauen wollte. Also Emiraten, die haben diverse Provider und die anderen Seiten sind aber eher langweilig. Was in Emiraten eine ganze Zeit der Fall war, dass die Top-Level-Domain IL, also das Land Israel, also alles dort quasi komplett gesperrt war. Und es gibt natürlich auch findische Leute, die immer ein bisschen rumprobieren, wie kann man diese Sperren umgehen. Und der einfachste Fall ist einfach, man gibt halt nicht www.meine-lieblingsseite.il ein, sondern nur meine Lieblingsseite, .il, also man nimmt das www weg und schon landet man auch wieder auf der richtigen Seite. Also dieses Sperren von dieser israelischen Top-Level-Domain hat natürlich einfach eine politische Aussage. Da geht es nicht um irgendwelche Inhalte, sondern es ist eine politische Aussage. Und soweit ich weiß, hat man diese Sperrung vor kurzem fallen gelassen. Interessanterweise gibt es durchaus in den Emiraten auch aus pornografische Seiten, die erreichbar sind. Also das hängt halt immer auch davon ab, wie weit der Administrator mithält mit dem Rennen von Öffnen von neuen Seiten. Ja, im Jemen gibt es halt natürlich auch Websperren. Also das war damals das Ziel meiner Reise, dass ich dort Journalisten ein bisschen ausbilde, ein bisschen denen erzähle, wie man Websperren umgehen kann. Also das ist so eine Seite von Jemennet, der größte Provider im Jemen, also eine Sperrseite. Und hier sieht man ganz oben immer, also, your request was denied because of content categorization, none in dem Fall. Und ich glaube, hier hatte ich die Webseite vom Tor-Projekt aufgerufen und die Webseite war in dem Fall einfach nicht kategorisiert. Also alles, wo keine Kategorisierung stattgefunden hat, none, hat irgendein Administrator manuell eingefügt. Ansonsten haben die auch, das ist also eine Software von einem amerikanischen Fürunternehmen, und die haben lange Zeit von dem Unternehmen einfach monatlich oder täglich so die Sperrlisten abonniert und die sind dann halt automatisch mit eingepflegt worden. Und irgendwann hat aber jemand festgestellt, dass diese Firma in ihren, ich sage jetzt mal allgemeinen Geschäftsbedingungen festschreibt, dass sie ihre Software nicht an Regierungen weitergibt, die das zum Sperren von Internetseiten, also zur Zensur nutzen, und hat die gefragt, wie das denn sein kann, dass sie das an jedem weiterliefern. Und daraufhin haben sie dann gesagt, okay, ab sofort kriegt ihr jedem von uns keine Updates der Sperrlisten mehr. Also das war sozusagen die Konsequenz aus der Diskussion. Ein interessantes Detail noch, das Seminar, was ich dort gehalten habe für die Journalisten, ist von der Regierung bezahlt worden und die Regierung wusste auch, um was es geht, und es war auch völlig normal und völlig okay für die Regierung. Also das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. Also, naja. Ja, gehen wir mal weiter in den Iran. Also Iran ist ja auch relativ bekannt. Iran hat angefangen und wollte Lizenzen zum Bloggen verteilen. Könnt ihr euch vorstellen, das funktioniert natürlich nur sehr begrenzt. Hat man dann wieder aufgegeben. Jetzt setzt man halt auf Hersteller. Man geht davon aus, dass Iran momentan 12 Millionen Seiten blockiert. Und das betrifft Pornografie, Politik, Religion, Frauenrechte, also diverse Bandbreite. Und was die genau machen, ist ein bisschen eine andere Technologie als das, was ich auf den vorherigen Folien so erklärt hatte. Die haben so einen zentralen Server, der macht sogenanntes Deep Packet Inspection. Das heißt, der guckt halt sehr, sehr genau in die Pakete rein, die da langlaufen, und versucht halt wirklich eine sehr, sehr genaue Zuordnung zu finden, ob hier bestimmte Schlüsselworte vorkommen, ob er was sperren muss und so weiter. Also diese Deep Packet Inspection ist eine sehr, sehr intensive Technologie, aber da kann man zum Teil einen eigenen Vortrag draus machen. Ich will das nochmal ganz kurz oberflächlich hier mit erwähnen. Also im Iran gibt es auch keine Breitbandanschlüsse, und was bekannt ist, die Infrastruktur stammt halt von Nokia Siemens Networks und Secure Computing, und es gibt dann auch beim ZDF jemanden, der hat diese Infrastruktur von NSN mal ein bisschen genauer erklärt und hat mal gesagt, wie das genau funktioniert. Also das werde ich auch auf den Folien vielleicht noch mit verlinken, wer da Interesse dran hat. Ja, jetzt kommen wir halt, will ich mich ein bisschen länger aufhalten, in dem Reich der Mitte, in China. Ja, in China wird man natürlich nicht zensiert, sondern man wird harmonisiert. Also es ist eine Harmonisierung, die da stattfindet. Und es ist auch, wenn man sich mit den Nutzern in China unterhält, dann reden die auch davon, ich wurde harmonisiert, wenn irgendwie auf so eine Sperrseite gelandet sind. Also eine Harmonisierung klingt doch sehr, sehr positiv, sehr angenehm. Man nimmt an, dass die Software, die ich im Nachfolgenden vorstellen werde, an diverse andere Länder weiter exportiert wird, also auch verkauft wird. Und was China auch sagt, dass die Zensur sie natürlich auch zum Schutz ihrer Bevölkerung machen, aber auch zum Schutz der Binnenwirtschaft. Also um speziell diverse ausländische Seiten ein bisschen abzuhalten und lieber die inländischen Unternehmen zu stützen. Hier ist mal so ein kleiner Überblick über zensierte Inhalte in China, also von politischen Aktivitäten, kriminellen Aktivitäten. Gewalt, Platz des himmlischen Friedens. Also es gibt halt diverse Sachen, die zensiert werden, aber in China variiert das auch immer ein bisschen. Also das ist nicht so ganz statisch, das ist nicht immer dasselbe, sondern es ist sehr variabel. Das ist halt nochmal so eine kleine Auswahl. Ja, und auch dort gibt es halt Worte, die verboten sind. Also es gibt eine Filterliste, die enthält ungefähr 1400 Worte, die mehr oder weniger gesperrt sind. Und dann gibt es halt einige Provider, die haben das dann so gelöst, wenn ihr auf eine Webseite gelandet seid, wo halt so ein Wort steht, dann wurdet ihr halt weitergeleitet auf die Webseite der politischen Partei in China oder manchmal landet ihr auf einer Sperrseite. Also ist ganz verschieden. Also das ist nur mal so eine kleine Auswahl von ein paar Worten, was dann eben funktioniert, wie man an dem Filter wieder vorbeikommt, ist, man schreibt hier nicht das Wort Jiang Zemin aus, sondern man fügt halt hier so Trennzeichen ein und dann scheitert auch sehr oft so eine Worterkennungssoftware und man ist halt wieder dabei. Ja, das ist nur eine Auswahl an Seiten, die gesperrt sind, wobei, was schon sagte, das variiert auch sehr stark nach der politischen Lage, nach aktuellen Anlässen, also das ist alles nicht so wirklich statisch. Im letzten Jahr gab es den 60. Jahrestag der Volksrepublik und da gab es in dieser Parade einen großen Wagen, der halt auch den technischen Fortschritt des Landes markieren sollte. Und es zeigte halt hier so ein Computer-Keyboard und ein paar, also hier oben sieht man ein Mikroskop und eigentlich oben rechts in der Ecke auch ein Bild von so von einer Website. Und irgendjemand hat dann seine Photoshop-Kenntnisse mal ein bisschen walten lassen und hat dann so eine Art Sperrseite da oben reingebastelt, um das so ein bisschen zu illustrieren, was das wirklich mit dem Fortschritt da auf sich hat. Also das ist eher so eine Karikatur als ernst zu nehmen. Ja, was bekannt ist, was relativ bekannt ist aus meiner Sicht, ist das die sogenannte Great Firewall of China, also das Projekt Golden Shield, ist, wie ich hier auch schreibe, das weltgrößte Zensur- und Überwachungsprojekt. Man geht davon aus, dass die Entwicklung insgesamt 650 Millionen Euro gekostet hat. Es ist gestartet im Jahr 98, also die Entwicklung ist im Jahr 98 gestartet und das Projekt selbst 2003. Und was auch in China sehr gut quasi, wenn man das so sagen kann, umgesetzt wird, sie setzen auch sehr stark auf Manpower. Also hier bei dem Projekt sind allein 30.000 Polizisten mit beteiligt und wir werden dann auch später noch ein paar Beispiele sehen, wo sie auch nicht nur mit rein technischen Mitteln versuchen, hier was zu lösen, sondern auch mit Manpower quasi. Und das Goldene Schild sind jetzt ganz, ganz verschiedene Maßnahmen. Also sie setzen halt auf diverse Möglichkeiten, also Sperren auf IP-Ebene, auf DNS-Ebene und ich habe immer versucht, unten drunter mal so eine Umgehungsmöglichkeit mit aufzuführen. Sie filtern die URLs und dann kann man halt auch die URLs ändern. Was sie auch gerne machen, ist, dass sie ähnlich wie Iran so eine billige Deep Packet Inspection machen. Sie gucken halt in diese einzelnen Pakete rein und suchen dort nach Stichworten. Steht da zum Beispiel SIGINT drin und jetzt kann man die Paketgrößen reduzieren, dass im ersten Paket steht SIG, im zweiten steht INT und dann schlägt der Filter wieder fehl und man kann die sozusagen wieder um die Firewall drumherum routen. Wenn man es übertreibt mit dem Umgehen des Golden Shield beziehungsweise zu oft da dran prallt, dann wird der Internetverkehr quasi gesperrt für 30 Minuten des Nutzers. Wobei das ist halt auch nur eine technische Sperrung und man kann bestimmte Art von Paketen ignorieren und kann weiter surfen. Also wenn man ein bisschen technisches Wissen hat, kann man diverse technische Sperren einfach auch wieder umgehen. Also man muss halt je nachdem, wie tief man einsteigt. Was aber interessant ist, also ich habe hier mal verschiedene Lösungen aufgeführt, verschiedene technische Umgehungsmöglichkeiten, die man quasi einfach auf dem Rechner installiert und die dann laufen. Also es gibt so im Tutor, ist relativ bekannt aus meiner Sicht, ich werde also auch um 15 Uhr, glaube ich, nochmal was zu Tor an sich erzählen. Das ist ein Zensurumgehungstool und überhaupt ein Tool zum Schutz der Anonymität. Da ist es so, dass Tor, insbesondere dieser Zensurschutz, bei Tor wirklich relativ gut funktioniert. Also die Chinesen versuchen da sozusagen Tor auszusperren aus China, aber es gibt immer noch ein paar Einsprungspunkte. die anderen Programme, also FreeGate, Ultrasurf, auch Psyphone, also gerade Psyphone ist so ein Programm, was extra entwickelt wurde als Zensurumgehungstools, die sind momentan nahezu komplett alle gesperrt in China. Also das funktioniert von diesen Tools nahezu gar nichts mehr. Also je nachdem, manchmal wird das auch wieder ein bisschen gelockert, dann funktioniert es mal wieder ein bisschen, aber im Grunde genommen kann man sagen, man hat da nahezu keine Chance. Was ein bisschen funktionieren kann, ist der sogenannte Streisand-Effekt. Das ist keine wirklich technische Methode, sondern das kennt ihr vielleicht so aus dem Internet sozusagen. Also irgendjemand hat ein Bild gemacht, was niemand anguckt. Es steht in seinem Blog und er freut sich, niemand guckt es an. Irgendjemand, hat vielleicht irgendwie einen Ministerpräsident des Landes in einer peinlichen Pose fotografiert. Irgendwann fehlt es aber dem Ministerpräsident bzw. seinen Menschen darauf, seinen Pressemenschen, und das wird gegen denjenigen geklagt oder es wird irgendwie versucht, das irgendwie aus dem Netz zu kriegen. Er schreibt darüber und auf einmal entsteht so eine enorme Welle, dass jeder über dieses Blog berichtet, über das Bild berichtet, und das Bild ist dann quasi überall. Also vorher hat es halt niemand beachtet und nachher ist es einfach durch massive Berichterstattung in diversen Blogs, auf Twitter etc. quasi überall vorhanden. Und dieser Barbara Streisand-Effekt kommt halt, wie der Name schon sagt, von Barbara Streisand. Die hat das nämlich halt auch so erlebt. Ich glaube, da hat jemand ihr Anwesen fotografiert. Das war auch in irgendeiner Bildersammlung, die irgendwie in 10 Jahren mal 2 Leute angeguckt haben, übertrieben gesagt. Und sie hatte versucht, ihr Anwesen daraus zu klagen mit dem Erfolg. Ich glaube, sie hat das auch aus dieser einen Sammlung rausgekriegt, aber naja, es war zu spät. Das Bild gab es dann überall. Und sowas kann man natürlich auch machen, indem man das einfach breit verteilt und dann, also es ist halt einfach nicht möglich, alles zu sperren. Was relativ neu ist, ist ein Jugendbegleitprojekt, Grüner Damm. Also mittlerweile haben sie es aufgrund der negativen Berichterstattung geändert, den Namen. Also Grüner Damm war der Originalname. Ist also jeder Rechner, also die Idee ist, dass man jeden Rechner mit einer vorinstallierten Filtersoft ausliefert. Und das offiziell formulierte Ziel ist, eine grüne, gesunde und harmonische Online-Umwelt zu schaffen, die das Vergiften der Gedanken unserer Jugend durch schädliche Informationen im Internet verhindert. Der offizielle Zweck ist ein Pornografiefilter, allerdings ist er beliebig erweiterbar. Es gab gegen diesen Filter dann enorme Proteste in China und also über 70% der Leute haben das abgelehnt, diese Software. Und dann hat es die Regierung, die Zeitschriften gebeten, bitte nur positiv über diese Green Damn Software zu berichten. Und sie haben dann das so weit angepasst, dass die Pflicht für diese Installation nur für Schulen, Internetcafés und öffentliche Computer stattfand. Und nach diesen Maßnahmen stieg dann auch diese Zustimmungsquote für die Software wieder an. Also es gab dann keinerlei negative Berichterstattung mehr dazu und dann war die Software auch wirklich eine gute, harmonische Software sozusagen. Und jetzt auch die Frau, die da rechts steht, das sieht irgendwie aus, als wäre es irgendwie ein 4chan entsprungen, aber die hat diverse Anspielungen auf Harmonisierung quasi. Also die Flusskrabbe, die hier oben auf der Mütze ist, kann wohl auch Harmonisierung bedeuten, wenn ich mich richtig erinnere. Sie hat auf dem Armband Disziplin stehen. Und es gab noch diverse andere Anspielungen, die so ein chinesischer Insider sicherlich gut verstehen wird. Also die ist auch sozusagen das offizielle Maskottchen für das Projekt gewesen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Es gibt eine geheime Liste von zensierten Seiten, die wird auf den Rechner runtergeladen. Man hat das dann, das werden wir dann auf den nächsten Seiten auch noch sehen, die Software ein bisschen analysiert. Schlüsselworte waren 85% politischer Natur, 15% pornografischer Natur. Wie es natürlich so eine Software auch machen sollte, sammeln sie private Nutzerdaten, übermitteln die. Es gibt dann einen Bildfilter nach Hautfarbe und Gesichtserkennung. Also das ist sozusagen das Ziel, wenn man jetzt Webseiten surft, versucht die Software automatisch quasi Pornografie zu erkennen und dann das zu sperren. Das Problem war nur, dass sie auch die Gesichtsbilder von chinesischen Parteifunktionären als Pornografie erkannt hat und die auch gesperrt hat. Also auch Schweine, also das Tier wurde gesperrt, oder es gab Berichte von Leuten, die haben gar viele Seiten angeguckt, die sind halt auch gesperrt worden. Also funktioniert nicht ganz so hundertprozentig. Die Begrifffilterung, also der Suchbegrifffilterung ist konfigurierbar. Man kann auch Seiten wieder entsperren. Und was wichtig ist, die Deinstallation ist möglich. Also wenn man Administratorrechte hat auf dem Rechner, kann man die Software auch einfach deinstallieren. Und es gibt es nur für die x86-Plattform von Microsoft Windows. Ja, wie gesagt, haben Leute sich dann mal angeschaut, was ist das eigentlich für eine Software, haben die selber geschrieben, sind dann nach und nach dazugekommen, dass es, wie es China halt gerne macht, sagen wir mal, kreativ umkopiert Software. Also es gibt aus den USA eine Firma, die heißt CyberSitter, die stellen halt so Software her. Und nach Analyse dieser GreenSAM-Software hat man einfach festgestellt, das ist eine Kopie von dieser CyberSitter-Software. Also die Blacklist hier, was ich geschrieben habe, enthalten CyberSitter-URLs. Es gibt dann innerhalb dieser Software eine Datei, die heißt csnews.dat. Also csnews steht für CyberSitter-News, wo eigentlich sozusagen die aktuellen neuen Meldungen der CyberSitter-Software selbst drinstehen. Die ist halt irgendwie zufällig damit drin gelandet. Man hat wahrscheinlich vergessen, die einfach irgendwie rauszunehmen oder was auch immer. Also, und es hat auch, also CyberSitter hat auch versucht, den chinesischen Staat da zu verklagen, aber ich weiß nicht, ob mittlerweile da überhaupt was rausgekommen ist. Im Grunde genommen ist diese Software selbst ein riesengroßes Sicherheitsloch. Also, ich habe hier mal ein paar Sachen mit aufgeführt. Also, es gibt eine unverschlüsselte Kommunikation zum Server. Also kann jeder halt mitlesen, was da halt so geschrieben ist, was für den gemeinen Durchschnittshacker ganz interessant ist. Das Masterpasswort liegt in der Textdatei und die kann ich beliebig überschreiben. Das heißt, wenn ich Adminrechte habe, dann setze ich einfach das Adminpasswort neu und es passt schon. Es gab dann diverse Buffer-Overflows, andere Exploits. Es gab irgendwelche Leute, die haben dann die Software sogar so weit, oder eine Software geschrieben, die dass diese GreenDAM-Software deaktivieren kann ohne Adminrechte. Das heißt hier DAM-Burst, man installiert die und dann kann man die halt deaktivieren. Und diverse Sicherheitsexperten, die sich die Software angeguckt haben, haben dringend angeraten, die Software zu deinstallieren, einfach aus Sicherheitsgründen, weil der Rechner eigentlich danach offen wie ein Scheunentor ist. Also funktioniert alles super. Neben der technischen Spielart, hatte ich schon gesagt, gibt es auch die Personen, die da mitspielen. Hier sehen wir zwei Polizisten sozusagen, die heißen Jingjing und Jia Jia. Soweit ich weiß, heißt Jingjia im chinesischen Polizei und Jingjing und Jia Jia ist halt so die Anspielung auf die Polizei. Was hier passiert ist, man besucht diverse Webseiten, also so offizielle chinesische Seiten, und in zufälligen Abständen wird quasi einer der beiden Polizisten mal oben rechts in die Ecke eingeblendet, also so wie man das von Microsoft Word, von dieser Büroklammer da kennt, die dann einen ermahnt, doch bitte nur ordentliche Webseiten aufzurufen und dass man also regierungskritische Seiten bitte nicht besuchen soll und immer nett und lieb im Internet sein soll. Also das dient mehr oder weniger so ein bisschen der Selbstzensur, dass man auch so, der Nutzer wird daran erinnert, Big Brother is watching you und mach bitte nur erlaubte Sachen. Also wie gesagt, neben den rein technischen Sachen versucht man halt auch hier auf dem Weg den Nutzer quasi zu erziehen, nicht systemkritische Seiten aufzurufen. Was es weiterhin wirklich auch gibt, sind diverse Leute, die kritische Beiträge in Foren, Blogs, Portalen einfach löschen. Beziehungsweise auch andererseits selbst Blogs oder andere Sachen eröffnen und dort sich positiv über die Regierung äußern. Und natürlich wird das alles äußerst subtil gemacht und es ist völlig unerkennbar für den Außennutzer, wer das wirklich ist, weil die haben dann so Namen wie Harmonisierung 88 oder Flusskrebs 4711. Also im Grunde genommen schon anhand des Namens erkennt man wieder, dass da irgendwelche Regierungsleute auch unterwegs sind. Zumindest ziemlich oft. Und diese tragen den Namen ein halber Yuan Gang, weil die halt für jedes Posting, was sie da produzieren wollen, einen halben Yuan an Entlohnung kriegen. Und das sind massiv viele Leute. Also sobald man jemand irgendwie kritisch sich äußert in dem Blog, ist es wirklich innerhalb von Minuten, stürmen da halt ein paar hundert Leute auf so einen Blog ein und stellen alles positiv dar. Also das ist wirklich unglaublich, wie schnell und wie detailliert das auch funktioniert. Also da müssen sehr, sehr viele Leute halt im Hintergrund sitzen. Ich habe jetzt nochmal ein paar weitere Zensurmethoden aufgeführt, die ich im Wesentlichen jetzt nie weiter erläutern will, aber was halt auch natürlich gemacht wird, sind so Schlüsselwortfelder in Suchmaschinen. Also das klassische Beispiel, was war immer diese Google-Bildersuche, die jetzt natürlich nicht mehr so gut funktioniert. Also wenn man auf der chinesischen Google-Bildersuche mal nach dem Platz des himmlischen Friedens gesucht hat und auf einer quasi westlichen Google-Seite gesucht hat, dann war ein eindeutiger Unterschied erkennbar. Was in der letzten Zeit gerne mal gemacht wird, ist wirklich ein Runterfahren des kompletten Internets zur Wartung, zu Wartungszwecken. Also man gerade zu dem 60. Jahrestag war das so, da wurden halt massiv regierungskritische Sachen erwartet und ich glaube auch zu dem, also letztes Jahr war auch in der 20. Geburtstag von diesem Platz des himmlischen Friedens und da an beiden Tagen war es auch so, dass zufälligerweise an dem Tag gab es einen kompletten Internetwartungstag und da waren halt wesentliche Teile des chinesischen Internets nicht erreichbar. Also es werden natürlich auch Internetzugänge von einzelnen Personen überwacht. Und Man-in-the-Middle-Attacken passieren, das heißt, wenn man verschlüsselte Seiten aufruft, versucht sich irgendein Server quasi in die Mitte mit reinzuhängen und spiegelt mir als Browser, als Surfer im Internet vor, dass ich auf einer verschlüsselten Seite unterwegs bin und spiegelt der anderen Seite, also dem Server auch wieder ein Zertifikat vor und bricht sozusagen diese Verschlüsselung auf. Also wie gesagt, ich will das jetzt nicht detailliert technisch erklären. Auf jeden Fall, also ist mir das selbst schon passiert, wenn man versucht, sich über chinesische Proxy-Server irgendwohin zu verbinden, dann hat man auf einmal das Problem, dass man bei SSLs, also bei verschlüsselten Seiten, falsche Zertifikate präsentiert bekommt. Und das wird halt von Provider-Seite in dem Fall gemacht, die einfach versuchen, in diesen verschlüsselten Datenstrom mit reinzuschauen. Und wenn man da als Nutzer nicht aufpasst, dann ist man halt da auch gleich mit dabei. Also es gibt halt hier verschiedene Methoden, wie versucht wird, Zensur auszuführen. Und es gibt diverse Stimmen, die auch annehmen, dass China langfristig das Internet nach außen komplett abschotten will und sozusagen nach außen hin nichts mehr erreichbar ist, keine westliche Website mehr erreichbar ist. Und es gibt dann eine sogenannte Whitelist, also eine Liste von erlaubten Seiten, die angesurft werden dürfen. Alles andere ist quasi gesperrt. Also man will auf so ein mehr oder weniger chinesisches Intranet hinaus. Ja, Nordkorea ist noch erwähnenswert, da oben in der Ecke, denn Nordkorea ist ja vorbildlich, in Nordkorea gibt es keine Internetzensur, aber auch kein Internet. Also wenn man mal bei Google sucht nach Seiten, die Top-Level-Domain von Nordkorea haben, sieht man hier, gibt es insgesamt 6 Seiten. Man geht dann aus, dass es innerhalb Nordkoreas so 30 bis 50 Seiten gibt. Und in Nordkorea ist es halt so, dass nicht das Netz gefiltert werden, sondern die Nutzer werden gefiltert. Das heißt, der normale Nutzer hat keinen Internetzugang, sondern so Parteielite, Botschaften, diverse Firmen, andere Organisationen haben Internetzugang. Aber der, ich sage jetzt mal, Otto-Normalverbraucher hat keinen Internetzugang. Interessanterweise, die Anbindung ans Internet erfolgt über einen Provider in Berlin. Das heißt, sie haben so eine Satellitenverbindung und surfen dann quasi über so einen Berliner Provider. Und privater Internetzugang ist halt illegal, wie in diversen anderen Ländern auch. Burma ist vielleicht noch erwähnenswert als Land. Die haben auch eine sehr, sehr repressive Politik, Internetpolitik, stehen auch auf, also gehören zu den sogenannten Feinden des Internets. Und da ist es so, dass in Internetcafés werden alle 5 Minuten Bildschirmfotos geschossen und an den zentralen Server weitergeleitet. Und dort wird es halt gespeichert und weiterverarbeitet. Und die haben das eigentlich vorgemacht, also es ist meines Erachtens so das erste Land, was das mal probiert hat, bei den Protesten 2007 diese Verbindung, also die Internetverbindung nach draußen komplett zu kappen. Also da ging quasi gar nichts mehr. Und das haben sie auch mittlerweile schon ein oder zwei Mal wieder gemacht. Und sie sehen auch die Zensur ähnlich wie China als Mittel zur Verteidigung des Telekommunikationsmarktes. Also wie gesagt, Zensur hat nicht nur politische Dimensionen, sondern durchaus auch eine wirtschaftliche Dimension. Und so ganz aktuell wird man es vielleicht aus Pressemeldungen gehört haben, dass auch in Thailand es jetzt Zensurmaßnahmen gibt, zum Teil schon gab, aber jetzt mittlerweile gibt es so Facebook, YouTube sind gesperrt und also so die Pressemitteilungen lesen sich dann immer so, ja, YouPorn ist erlaubt, aber YouTube ist gesperrt, also sozusagen Pornografie darf man in Thailand noch angucken, aber politische Meinungsäußerung ist halt verboten. Also Thailand ist quasi auch neu mit in die Liste aufzunehmen. Ja, und das Fazit, was man eigentlich aus meiner Sicht ziehen kann, nahezu egal in welches Land man schaut, wird in der einen oder anderen Form zensiert. Und die Bandbreite ist auch extrem groß. Also von einfachen, billig, leicht zu umgehenden Maßnahmen bis wirklich zu extremen Maßnahmen ist alles dabei. Und was ich schon erwähnt habe, es gibt neben den politischen Interessen auch immer wirtschaftliche Interessen. Aber was man eben sagen muss, was sozusagen für, also die letzte Hoffnung für den Internetnutzer ist einfach die Inkompetenz der Leute an den Rechnern. Also das ist wirklich so, dass man also da wirklich zum Teil gut umgehen kann, wenn man nur weiß, wie. Also wie gesagt, man braucht halt ein gewisses technisches Grundwissen dazu. Ja, ich möchte euch danken, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Und ja, Zeit für Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Blumensträuße, was auch immer.
Ja, ich habe... Test. Gut. Eine kleine Anmerkung habe ich noch, und zwar ist ein ziemlich wichtiger Aspekt an der Zensur in China noch, dass die Provider in China ja direkt für die Inhalte haftbar gemacht werden. Die haben praktisch eine Prüfpflicht. Ja. Und daher hat die Regierung macht ja auch viel Outsourcing, indem sie einfach die Pflichten an die Provider weitergibt.
Genau. Also das ist korrekt, dass Provider auch
das die... Das ist ja einer der vielen Gründe, warum Google auch aus China sich entfernt hat.
Ja, also und das ist nebenbei bemerkt auch so, dass es in diversen europäischen Richtlinien oder zumindest Gesetzesvorschlägen gab es auch den Vorschlag, Provider für die Inhalte haftbar zu machen. Und also da ist auch wichtig, dass auch von eurer Seite da genügend Leute gegen sowas aufstehen und ihre Stimme erheben. Weil, also im Grunde genommen aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung heraus, sind die Leute, die dahinter stehen, die das antreiben, so die Content-Industrie. Also die Musikindustrie, Filmindustrie, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Interessen halt die Sperren einführen will, in Europa zumindest. Und da gibt es halt eben so Forderungen, Provider haftbar zu machen oder eben auch diese Three-Strikes-Regelung, wie wir es in Frankreich schon haben. Das heißt, wenn man dreimal gegen das Gesetz verstößt, wird halt der Internetzugang gekappt. Und also da ist sehr große Wachsamkeit auch von eurer Seite erforderlich und man muss dann halt auch politisch ein bisschen intervenieren bei den Gesetzesgebern. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen?
Du sagtest, die letzte Hoffnung für freiheitsliebende Leute sei die Inkompetenz. Ist das aber nicht eine Sache, die eher ein Generationenproblem ist im Augenblick? Das heißt, in 2-3 Generationen, 10-15 Jahren gibt es halt so ein hohes allgemeines technisches Niveau von irgendwie Leuten, die heute irgendwie 5 oder 10 Jahre sind, dass es diese Hoffnung nicht mehr lange geben wird?
Ja, also dieser Spruch war auch mit einem gewissen Augenzwinkern zu betrachten. Ist natürlich schon so, was du richtig sagtest, also es wachsen genügend Leute nach, die technisch kompetent sind und die auch die Sperren immer weiter verfeinern. Und gerade am Beispiel von China sieht man auch diesen extremen Wettlauf, wo auch gut ausgewachsene Antizensurlösungen gesperrt sind mittlerweile. Und wirklich nur noch wenige Lösungen funktionieren. Deswegen, wie gesagt, dieser Spruch ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Was aus meiner Sicht wichtiger ist, hier in Europa zumindest zunächst, auf der politischen Seite Druck zu machen, den Gesetzesvertretungen bzw. den Volksvertretern klar zu machen, was unsere Interessen sind und wo die Probleme liegen, die sich dabei auftun. Und in China gibt es auch diverse, oder überhaupt in diesen, ich sag mal, klassischen Zensurländern gibt es auch viele, viele Organisationen, die in der Regel durch Aufklärungsarbeit versuchen, die Leute vor Ort ein bisschen zu schulen, Zensur zu umgehen. Ich sag mal, gerade in China ist es halt schwer, auf dem, ich sag mal jetzt, klassisch-demokratischen Wege irgendwas zu erreichen.
Du hast jetzt viel über technische Zensur gesprochen, also im Sinne von Verhinderung des Zugangs zu Informationen. Ja. Kannst du auch was zu Sanktionen für Zugangsversuche, beziehungsweise geglückte Zugangsversuche und Sanktionen für das Bereitstellen von verbotenen Informationen sein?
Also in der Regel ist es in vielen Ländern so, dass das reine Abrufen von Informationen problemlos möglich ist. Also wenn man jetzt versucht, irgendeine gesperrte Webseite abzurufen und schafft das durch irgendeine Umgehungsmaßnahme, wird das in der Regel als Fehler im System betrachtet. Das heißt, da gibt es quasi einen Bug in der Software und der Bug muss behoben werden. Und der Nutzer, der wird da nie irgendwie bestraft. Also da kommt nie jetzt eine Polizeieinheit und bestraft den. Also schlimmer ist es halt, wenn man selbst Informationen zur Verfügung stellt, wenn man verbotene Bilder hochlädt, verbotene Textbeiträge etc., dann ist es halt, ich sag mal, kann sich nur um wenige Minuten bis Stunden handeln, dann hat man eventuell eine Polizeieinheit vor der Tür stehen oder halt ein paar Tage. Also auf jeden Fall, das zur Verfügung stellen von Informationen ist halt das Problematische. Der Abruf von Informationen ist in der Regel unproblematisch. Ich hoffe, das beantwortet soweit die Frage. Ja. Möchte noch jemand? Ansonsten ist Stille. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage auf der SIGINT. Ja, und alles Gute noch. Danke.